HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Brandstifter Thorwald Proll und Thomas Oestreicher als Gastgeber. Mir gegenüber sitzt ein freundlicher älterer Herr von 75 Jahren. Er ist das, was man eine Figur der Zeitgeschichte nennt. Und nicht nur, aber auch Schriftsteller, Gedichtautor. Herzlich willkommen, Thorwald Proll.
Ja, zunächst einmal, Herr Oestreicher, möchte ich mich bedanken, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann.
Hören wir zu Beginn eines Ihrer Gedichte, erschienen im Jahr 2000 auf der Lyrik-CD Thorwald Proll spricht Matchbox.
Wedel den Hund. Der Bus niest, das Stoppschild liest, wedel den Hund. Statt Partei und Staat, Obstsalat. Wedel den Hund. Hesse oder Heine, Sorgen hab ich keine, wedel den Hund. Die Zeit verrinnt in Regen und Wind, wedel den Hund. Der Schlaf gebiert Träume, den Hof umschnüren Bäume, wedel den Hund. Wedel den Hund. Das Herz verstummt, weil der Eisschrank brummt, wedel den Hund. Die Stimmenfänger stimmen, die Kohlentrimmer trimmen, wedel den Hund. Hab gar keinen Plan, schau mir jedes Buch einzeln an, wedel den Hund.
Mit einem kurzen Musikakzent am Ende des Gedichts Wedel den Hund. Thorwald Proll, Sie sind seit mehr als 40 Jahren Autor von Gedichten und Prologen. Eines Ihrer ansonsten oft selbst verlegten oder in kleinen Verlagen herausgekommenen Bücher erschien bei Luchterhand mit dem Titel Sicherheit und Mordnung. Keine Nacht für niemand heißt ein Band und Den Taten auf der Spur ein anderer. Den Taten auf der Spur sind wir in dieser Sendung auch. Aber ich möchte mit Ihrem Einverständnis noch einen Moment bei den Gedichten bleiben. Nicht nur die Titel, sondern auch die Gedichte selbst bewegen sich ja häufig ein wenig neben der vertrauten Realität. Wieso haben Sie sich für diese literarische Form entschieden?
Ja, dieses Buch Sicherheit und Mordnung war mein erstes Buch. Da habe ich noch aus der bitteren Erfahrung des Gefängnisses geschrieben. Später habe ich dann alles aufgenommen, was ich gerne gelesen hatte, schon im Studium. Von den Surrealisten hatte ich schon gehört. Ich hatte einfach so ein assoziatives Verhältnis zur Wahrnehmung und habe dann einfach die Sachen aufgeschrieben, wie ich sie erlebt habe und gleichzeitig aber auch die gedachten Sachen und die Impulse.
Ist der Surrealismus eine Tradition, in der Sie sich bewegen?
Naja, das ist ja nicht traditionell, sondern das ist ja mehr ein Lebensgefühl. Und ich weiß ja, dass es in Deutschland nicht sehr weit damit her ist und auch nicht damit viel gemacht worden ist. Aber ich habe es immer sehr attraktiv gefunden und habe mich da sehr mit beschäftigt und habe diese Leute geliebt. Das kommt natürlich auch aus der Zeit, in der wir groß geworden sind oder dann politisch bewusst geworden sind, dass es auch sprachlich bewusster wurde. Oder ich hatte einfach vielleicht ein gewisses Talent oder einen Wunsch, das so auszudrücken. Und später habe ich das dann im linken Milieu, den Verlagen, die ich da kennengelernt habe, die mich freundlicherweise auch aufgenommen haben, auch schaffen können.
Wie politisch sind denn so, ich nenne es jetzt mal, neodadaistische Gedichte? Ja, ist das sowas wie ein poetischer Anarchismus?
Naja, man kann anarchistisch denken, man kann anarchistisch sich ausdrücken, man kann Karlauer bringen. Die linke Position ist die Position der Freiheit. Und die drückt sich dann eben in der Freiheit zur Sprache, in der Freiheit von der Sprache aus und in der Freiheit nach dem Wunsch zum richtigen Leben. Das ist dann das Politische. Und die ganzen Erscheinungsformen des Lebens, die werden sozusagen durchleuchtet oder erfasst und geben dann immer ein poetisches Gebilde.
Und dieses Gesamtgebilde bildet dann Ihre Biografie.
Das bietet erstmal meine Lyrik.
Okay, aber sie fügt sich gut in Ihre Biografie, das kann man zweifellos sagen.
Ja, aber sie
sagen.
Ist ja nicht so bekannt.
Bekannt geworden sind Sie einer breiteren Öffentlichkeit ja weniger als Autor, sondern, wie es der Titel dieser Sendung schon verraten hat, als Brandstifter. Diesmal nicht als Metapher gemeint, wie sonst hier bei den Titeln der Sendung, sondern ganz direkt und im Ernst. Sie waren einer von vier Kaufhausbrandstiftern, die im März 1968 als Aktivisten der außerparlamentarischen Opposition Brandsätze in zwei Frankfurter Kaufhäusern legten. Neben ihnen gehörten Horst Söhnlein und auch Andreas Bader und Gudrun Enslin der Gruppe an, die beiden Gründer der späteren RAF, der terroristischen Roten Armee-Fraktion. Ihre gemeinsame Tat 1968 ist als erste militante Aktion des überwiegend studentischen Protests der 60er Jahre in die Geschichte der damals noch jungen Bundesrepublik eingegangen. Lange Vorrede, ich musste Sie ein bisschen einführen, damit man den Namen etwas besser einsortieren kann. Herr Broll, was ging dem bei Ihnen persönlich voraus, dieser Aktion? Was waren Ihre Beweggründe?
Also Herr Österreicher, das war so, wir waren ja eine Gruppe innerhalb dieser außerparlamentarischen Opposition und die außerparlamentarische Opposition fand auf der Straße statt. Es gab eben ein anderes Parlament und das war eben die Straße. Und dann bildeten sich da in der Auseinandersetzung mit der Polizei und dem Staatsapparat mit der Zeit viele Gruppen. Ich persönlich war besonders von der Kommune 1 angezogen oder fasziniert. Bin da auch oft hingegangen.
In Berlin?
Ja, in West-Berlin, Kommune 1, K1 genannt. Das war sozusagen der subkulturelle Teil der studentischen Opposition.
Eigentlich eine Art Wohngemeinschaft, eine politische, was ja, damals eben noch nicht so häufig war wie heute.
Nein, das war schon exemplarisch. Es war vom Sozialistischen Studentenbund ausgehend, der SDS. Und die Kommune 1 war sozusagen das subkulturelle oder existenzielle Korrektiv und die gründeten sich ganz zu Anfang 1967 und bildeten eine exemplarische Wohngemeinschaft, wie sie das nennen, weil sie aus ihren isolierten Wohnverhältnissen raus wollten. Die wollten eben zusammenwohnen und haben dann alles sozialisiert, Inhalte, ihre Gedanken bis zum Kühlschrank, Lebens- und Liebesverhältnisse, so gut es ging. Und wenn man so eine Art von Freiheit oder so eine Art von Kommunikation erreicht, dann kommt man auch zu politischen Aktionen. Das geht dann einfach auf die Straße. Wir waren also dann eine Gruppe, das waren also vier junge Leute. Einer war der Fachmann für Technik und anmaßendes Auftreten. Eine war die Fachfrau für Ethik und Moral, politische Theorie. Einer war Fachmann für Agitation und lyrische Einsprengsel. Und der dritte war der Fachmann für Verschwiegenheit, Schweigen, Verschlossenheit. Ich habe ein Zitat gefunden bei Karl Marx. Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt. Die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen. Also wir mussten das irgendwie machen, um uns selbst in der Studentenbewegung oder in den Studentenunruhen zu definieren und die Studentenbewegung zu radikalisieren, wie Sie das ja auch schon gesagt haben, und uns selber auch in der Bewegung nach vorne zu bringen, sprich unser Selbstbewusstsein zu stärken. Das wurde dann durch die Verhaftung alles zerstört und wurde dann sozusagen auf eine andere Stufe gebracht, dass man dann sozusagen im Prozessmilieu landete, also in der Untersuchungshaft und dann das Agitatorische sich dann über den Prozess äußerte.
Auf den Verlauf würde ich gerne gleich nochmal kommen, aber vorher im Vorgriff würde mich interessieren, wie politisch war denn Ihr Elternhaus?
Na, das Elternhaus war gar nicht politisch, das waren ja die normalen 50er-Jahre-Verhältnisse. Mein Vater war Architekt in Kassel, meine Mutter war Volksschullehrerin, mein Vater arbeitete am Wiederaufbau der Stadt Kassel mit. Ich besuchte aus kulturell gewünschten Gründen meiner Eltern das humanistische Gymnasium und nicht das Realgymnasium der Stadt und habe da auch das Abitur gemacht.
Waren Sie ein guter Schüler?
Ich war ein interessierter Schüler, aber ich war nicht schlecht. Dazu kam, dass meine Eltern sich dann während der Schulzeit scheiden ließen und die Welt war dann irgendwie anders.
Hat das auch Ihr Verhältnis zu Autoritäten verändert?
Ja, es gibt dann so eine Art Zerfallenheit mit der Welt oder man kann die Autorität nicht mehr nachvollziehen. Und lehnt sie ab, ja. Aber die 50er Jahre waren auch nicht nur schlecht, also die 50er Jahre waren auch interessant. Sie waren ja auch die Kultur oder die Welt, die wir vorgefunden haben. Also das, was sich auch in der Musik dokumentiert, in der Rock'n'Roll-Musik und in der Zeit danach. Dann habe ich also bei meinem Vater gelebt, mit meiner Schwester zusammen. Auch der hatte sozusagen das elterliche Sorgerecht bekommen. Meine Mutter war nach San Francisco, USA, ausgewandert. Und da habe ich dann die Zeit bis zu meinem Studium bei meinem Vater zu Hause verbracht.
Ihre Eltern hatten Ihnen einen nordisch-germanischen Namen gegeben, Torvald Kroll heißen Sie ja mit Nachnamen. Sie sind ja geboren 1941, also in der Nazi-Zeit. War Ihr Vater ein Nazi?
Nein, er war wahrscheinlich kein, also genau weiß ich es nicht. Ich glaube, er war nicht für Hitler oder hat auch nicht für Hitler gearbeitet. So hat er sich mir gegenüber mal geäußert, aber er war sehr verschlossen und hat einfach versucht, in der Diktatur zu überleben. Er war dann auch im Krieg, diente auf einem U-Boot für eine Weile und hat den Krieg zu seiner Gefangenschaft überlebt und kam dann nach Hause und wollte arbeiten, hat dann sich für den Wiederaufbau eingesetzt. Aber dass sie sich dem Zeitgeist des Dritten Reiches natürlich angenähert haben oder dass sie dem auch zugestimmt haben oder dass es eine gewisse Ordnung gab, die man schätzte oder vielleicht auch eine gewisse Kultur gab, die man interessant fand oder das Kultische, irgendwas hat ihn vielleicht, meiner Mutter vielleicht sogar noch mehr, aber das weiß ich auch nicht genau, weil auch sie mir das nicht so gesagt hat. Das ist etwas Unbekanntes für mich geblieben. Dann gab es auch ein Namensbuch im Dritten Reich und da standen diese Namen drin und meine Schwester ist ja auch Astrid und ich heiße dann Thorwald. Also diese nordischen Namen, die waren sozusagen en vogue, ne, und wurden gerne genommen. Also mein Name kam nicht so oft vor.
Es war nicht alles schlecht in den 50er Jahren, haben Sie vorhin gesagt. Das Stichwort Musik ist schon gefallen. Sie haben uns auch Musik mitgebracht, ein Soul-Stück aus den 50er Jahren als erstes. Was können Sie uns dazu sagen?
Das war in Kassel 1958. Nach der Schule gingen wir also zur Straßenbahnhaltestelle. Das war in der Innenstadt gegenüber dem Rathaus. Und dann gingen wir aber nicht gleich nach Hause, sondern gingen erstmal in den Eingang zu einem Kino. Cinema hieß das und da war eine Milchbar. Die war sehr schön eingerichtet. In der Ecke stand die Musicbox und dann gab es da also die Hits, die wir damals drücken konnten. Und eins davon war dann eben auch das Stück A Lover's Question.
Und das hören wir jetzt von?
Clyde McFetter, das war der Leadsänger der Drifters.
Does she love me with all her heart? Should I worry when we're apart? It's a lover's question I'd like to know. Does she need me as she pretends? Is this a game? Well then will I win? It's a lover's question I'd like to know. I'd like to know when she's not with me.
Thorwald Proll, Brandstifter, zu Gast in HR2 Doppelkopf mit Thomas Oestreicher am Mikrofon. Thorwald Proll, Sie sind in den frühen 60er Jahren zunächst als Student von Kassel nach Marburg gegangen. Mit welchem inneren Ziel, mit welchem Berufsziel vielleicht sogar?
Ja, ich ging nach Marburg und wollte Germanistik und Theaterwissenschaften studieren. Und das habe ich ja 4 Semester dann gemacht. Ich wollte es einfach nur versuchen und ich wollte später zum Theater gehen und wollte Theaterkritiken schreiben oder ich wollte vielleicht Dramaturgie machen. Also eine Regie wollte ich sicher, soweit hatte ich nicht gedacht. Ich hatte mich einfach nur dafür interessiert, für die Welt, und wollte dann Stücke aussuchen und Stücke einrichten. Oder wenn das nicht gegangen wäre, wollte ich vielleicht Journalist werden und über Theateraufführungen schreiben, wie das später in der Zeitschrift Theater Heute, die ich dann sehr gerne gelesen habe, der Fall war. Das war mein Berufswunsch.
Der hat nicht so lange vorgehalten. Sie sind nach Berlin gegangen.
Ja, dann da habe ich das versucht, noch fortzusetzen. Und dann begannen eben die Studentenunruhen und das Studium löste sich irgendwie auf. Und ich interessierte mich dann mehr für die Politik.
Wie hat sich das rausgebildet, Ihr politisches Bewusstsein? Das fällt ja nicht vom Himmel.
Ja, das hatte mit vielen Strömungen zu tun, mit der Musik auch, mit der Leichtigkeit des Lebens, die eben im Studium erstmal nicht so möglich war, Althochdeutsch zu lernen oder Scheine zu machen, Mittelhochdeutsch zu lernen und dann gleichzeitig über Demonstrationen zu sprechen oder überhaupt wahrzunehmen, dass es so eine Art politischen Widerstand jetzt in der Stadt gibt. Im Studentenmilieu, dann kamen schon die ersten Demonstrationen gegen Vietnamkrieg auf dem Kudamm, dass da die Studenten hingingen und mit den Leuten redeten über die Politik und die Gesellschaft, in der wir lebten und die Geschichte, die wir gerade erlebten und die mit uns oder über unsere Köpfe hinweg gemacht wurde. Und das war viel spannender oder viel aufregender oder intensiver als das Studium. Es war natürlich auch leichtsinnig, weil man verließ das Studium dann. Und es war aber eben so intensiv. das zu sehen. Und dann lernte man die richtigen Leute dazu kennen, also die Kommune Einzelleute mit ihren Flugblättern und mit ihren Ideen und mit ihren witzigen Aktionen, denen ich dann auch teilweise mitgemacht habe. Das war das neue Lebensgefühl, das ging vom Studium weg.
Und in diesem Umfeld haben Sie Andreas Bader auch kennengelernt?
Ja, dann haben wir uns da auch kennengelernt.
Wie kam es dazu?
Ja, es wurde eine Aktion besprochen. Es war so eine Art Buchstabenballett im Sommer 67 oder im Frühsommer. Die hieß Alberts Abtreten.
Alberts war der damalige regierende Bürgermeister in
Berlin? Ja, der Pastor Alberts. Und der war eigentlich ein Pazifist und auch ein Antinazi. Und war jetzt eben regierender Bürgermeister geworden für die SPD. Und der hatte die unsägliche Situation vor der Deutschen Oper eben mit verschuldet als regierender Bürgermeister und den Tod von Benno Ohnesorg.
Am 2. Juni 67.
Am 2. Juni, ja.
Und bei den Anti-Schah-Demonstrationen war das ja.
Ja, genau. Und der hatte dann zum Schluss, hatte er dem Schah gesagt, ein Student ist erschossen worden von unserer Polizei. Stellen Sie sich das vor. Und der Schah sagte zu ihm zum Schluss, als er abflog, das muss ihn nicht weiter grämen, das passiert bei uns jeden Tag. So soll es ungefähr gewesen sein. Auf jeden Fall machten wir also Protest und machten diese Aktion und einer hatte sich das ausgedacht. Und dann stand erstmal Alberts, es waren irgendwie T-Shirts, waren bedruckt, es waren also dann so und so viele Leute, wie es Buchstaben waren. Und dann kam der Film, man drehte sich rum und dann stand Abtreten. Es war einfach ein schönes kleines Spiel, ein Spiel mit autoritären Strukturen. Und das haben wir dann ein paar Mal gemacht und bei der Gelegenheit habe ich den Bader kennengelernt und mit mehreren anderen in einer Wohnung und das war erstmal alles.
Was war Andreas Bader damals für ein Mensch? Er selber war ja kein Student.
Andreas war kein Student, er war jemand, der das Milieu sozusagen suffisant beobachtete und sich da irgendwelche Chancen ausräumte. Er kam ja aus so einem Art künstlerischen Milieu, sein Freund war ein Maler, seine damalige Freundin oder Frau war auch eine Malerin und er war also vielleicht eher ein Lebenskünstler und die Studentenbewegung, die kam ihm irgendwie interessant vor und hat er sich versucht, da einzuklingen oder hat sich damit beschäftigt. Er ist auch zur Kommune 1 gegangen, war da auch sehr gern gesehen und war, wie gesagt, ein Mann der Technik, hat er sich da auch einige Sachen schon ausgedacht und die hat er da auch mit eingebracht. Und er machte zum Beispiel auch Fotos von, hat dann Leute eingeladen, da habe ich den dann nochmal getroffen, hatte dann einen Fotografen und der, während die Studentenbewegung noch lief, wollte er einen Film über die Studentenbewegung machen und hatte einen Regisseur in München da auch schon dafür agitiert und dann schickte er ihm ein Treatment, das habe ich nie gelesen, und schickte ihm Fotos von, die besonders hübsch oder besonders interessant dafür aussahen oder wild oder nett und das hat er versucht. Das war erstmal alles.
Eine politische Führungsrolle oder eine Führungsrolle an sich hat er ja überhaupt
nein,
nicht.
Nein, er hatte ja gar keine politische.
Also anders als zum Beispiel Rudi Dutschke, was ja.
Nein.
Ganz anderer.
Bader ist ja.
Andere Figur.
Ist ja weder ein Intellektueller noch ein Student. Der war ein Lebenskünstler, würde ich sagen. Und der hatte versucht, so einen narzisstischen Lebensstil zu führen. Und durch die Arbeit seiner Frau konnte er sich reproduzieren. Dann hatten sie auch schon ein Kind. Also er hatte einfach den Tag hineingelebt und die Studentenbewegung war dann das Abenteuer.
Mit einem Hang zu schnellen Autos, habe ich gelesen.
Das Auto spielt irgendwie eine Rolle, denn er hatte irgendwie ein Auto. Ich fahre nicht Auto, bis heute nicht. Und er hatte ein Auto und dann musste er nach München zurück, weil er hatte da oft die Verkehrsregeln übertreten. Das war dann so oft passiert, dass er sogar ins Gefängnis sollte oder musste dann sich da vor dem Richter verantworten. Das hat dann, glaube ich, irgendwie ist so ausgegangen. Also er konnte dann wieder zurück. Aber Autofahren war auch eine Leidenschaft von ihm, ja.
Ein zentrales Thema der linken Studenten, überwiegend Studentenbewegung, war ja der Protest gegen den als nahtlos empfundenen Übergang von der Nazizeit in die Bundesrepublik mit den alten Personen, oft noch in ähnlichen oder denselben Ämtern. Und das andere war ja der Protest gegen den Krieg der USA in Vietnam. Das waren so zwei Hauptthemen. Es kam zu fantasievollen Aktionen, das haben Sie schon beschrieben.
Ja.
Das war ja was Neues. Herr Broll, wie kam es zur Überschreitung der Grenze vom politischen Protest zu einer, ja, zu einer Aktion, die weitergeht, gewalttätig ist oder eben auch Sachbeschädigungen mit einschließt?
Ja, erst waren es eben spielerische Aktionen. Dann kamen die Vorkommnisse an der Deutschen Oper und der tote Benno Ohnesorg. Dann war sozusagen ein Cut. Aber Trotzdem haben wir noch weitergemacht mit diesen spielerischen Aktionen. Wir haben dieses Buchstabenballett gemacht. Dann haben wir zusammen eine Aktion gemacht, wiederum in der Deutschen Oper. Da war Pierre Boulez, das war ein französischer, avantgardistischer Dirigent. Und der hatte auch gegen die verkrusteten Strukturen, auch aus der Sicht der Musik gesprochen, also der Aufführung, was hat er auch gesagt, Opernhäuser müsste man bombardieren, also ziemlich martialisch, dann also fast schon übertrieben. Und dann jedenfalls haben wir so einen Go-In-Da gemacht und haben die Aufführung gestört und Gudrun Enslin hat eine Erklärung verlesen und dann kam die Polizei, die Ordnungsdienste. Also es war auch sehr spektakulär und es kam auch in die Zeitungen. Und dann stand in der Zeitung, Marx Brothers stören die Aufführung von Boulez. Also wir haben sehr viele so von diesen fantasievollen Sachen gemacht.
Irgendwann haben Sie als Gruppe beschlossen, sozusagen vom Reden oder dem Protest an sich zum konkreten Handeln überzugehen.
Ja, das habe ich ja vorhin mit diesem Marx-Zitat versucht schon zu erklären, dass wir eben dazu bereit waren, was Radikaleres zu tun. Das heißt noch nicht, dass wir das Spielerische irgendwie verlassen wollten, aber wir wollten die Studentenbewegung nochmal aufwecken. Man könnte auch sagen, es kam schon so ein Punkt zustande, dass man dachte, das System hat einen irgendwie doch noch im Griff oder kann dann wieder verarbeiten, verdauen oder das System kann einen doch schlucken. Ne? So, dem wollten wir entkommen und wir dachten, wir machen das jetzt.
Wir machen das jetzt heißt?
Naja, wir sind erstmal aus Berlin weggefahren und diese vorhin beschriebenen Eigenschaften vorausgesetzt, dieser vier Leute. Und sind dann nach Frankfurt gefahren.
Der nächste Musiktitel, den Sie mitgebracht haben, dürfte vielen bekannt sein. Sagen Sie ihn, wenn Sie mögen, selbst an und vielleicht sagen Sie noch was dazu.
Ja, gerne. Das ist von den Beatles, I Saw Her Standing There. Ich war damals Schüler, mein Vater war Architekt, also ich konnte durch ihn Jobs bekommen. Ich ging auf den Bau, arbeitete als Hilfsarbeiter, um mir Taschengeld dazu zu verdienen. Und eines Tages kam ein Freund von mir mit seinem Moped und sagte, steig auf. Ich muss dir zu Hause was vorspielen.
Und das war dieses Stück?
Ja.
One, two, three, four!
Heute im Gespräch mit Thomas Oestreicher in HR2 Doppelkopf. Thorwald Proll, ein früher Weggefährte der späteren Gründer der terroristischen RAF und Beteiligter bei der Kaufhausbrandstiftung in Frankfurt im März 1968. Sie haben Brandsätze in zwei Frankfurter Kaufhäusern gelegt als Gruppe.
Ja.
Die waren mit einem Zeitzünder versehen, ja, sodass sie erst um Mitternacht oder nach Mitternacht...
Ja, der Mann der Technik hatte alles vorbereitet. Reste fanden sich hinterher noch auf dem Hintersitz des VWs, waren dann auch gute Beweise, dass man es war. Und die waren so eingestellt, dass nach 24 Uhr genau keine menschlichen Wesen mehr waren, um eben nur Gewalt gegen Sachen auszuüben. Das war unser Wunsch, unsere Absicht.
Das hat auch aus Ihrer Sicht geklappt. Also es gab ja zwei Brände mit mehreren hunderttausend Mark.
Ja, das war nicht ganz so, sondern es hat zwar geklappt, es wurde ein Brand ausgelöst. Die Technik war natürlich schon so, dass dann sofort das Wasser ausgelöst wird. Der Wasserschaden ist der eigentliche Brandschaden. Ne? So, der Schaden entsteht, aber er entsteht eben durch teilweise verkohlte und dann eben durch wasserzerstörte oder unbrauchbar gemachte Gegenstände im großen Ausmaß. Und der Richter sagte hinterher, ja, das stimmt natürlich, Ihre Absicht nehme ich zur Kenntnis, aber das haben wir vielleicht nicht bedacht, dass jemand um eins noch seine Runde dreht oder um halb zwei, wahrscheinlich muss man das auch so machen, das haben wir also vergessen. Also wir hatten eben einiges nicht bedacht und wurden dann, weil wir natürlich dafür verantwortlich sind, was man nicht weiß, muss man eben auch übernehmen, dann ist es eben doch Menschengefährdung und das war dann eben
der, Menschengefährdende, die
Ja, die harte Nummer. Ja, das sollte auf jeden Fall auf uns zukommen. Ja.
Sie waren ja am nächsten Morgen, glaube ich, schon verraten worden.
Die Verhaftung war so, dass wir bei einer Bekannten wohnten, wollten dann auch wieder weiterfahren. Also ich weiß gar nicht, was aus uns geworden wäre, aber es wäre sicher was geworden. Und dann gingen wir also schon zum Auto und wurden dann von Polizei überwältigt und wurden aufs Präsidium gebracht. Es war ein Schock. Und es war wahrscheinlich so gewesen, dass diese Bekannte irgendwie einen jungen Mann kannte oder einen Freund sogar. Und dem sind wir irgendwie als besonders irgendwie aufgefallen durch unser Verhalten. Und dann wurde es ja schon in den Nachrichten verbreitet und wurden gesucht, wir. Und dann hat er das gesagt, ja, das könnten die sein und so weiter. Und dann so kam es zur Verhaftung. Nein, es wurde auch Geld ausgelobt. Das hat er auch bekommen. Und so ist es gewesen. Das war im April 68.
Ja. Gab es in diesem Moment, als Sie erwischt wurden, als die Polizei Sie festgenommen hat, so ein Erschrecken bei Ihnen persönlich oder in der Gruppe, sowas wie Angst vor den Konsequenzen?
Ja, die Konsequenzen mussten wir jetzt auf uns nehmen und wir mussten uns der Situation stellen. Wir waren ja so weit gegangen, das zu riskieren, und damit hatten wir natürlich nicht gerechnet, aber wir waren, also ich war auch der Ansicht, das musste jetzt aushalten, musste ich erstmal mit dem Kommissar rumstreiten. Und dann musste das ganze Prozedere kennenlernen, wie das Gefängnis funktioniert, und musste plötzlich deine Freiheit aufgeben. Und du wärst zwar jetzt nicht gedemütigt oder geschlagen und so, aber du bist eingesperrt und so. Das musste man dann alles lernen, damit umzugehen.
Ich habe deswegen gefragt, es gibt sehr berühmte Bilder von Ihnen vom Prozess, wo Sie eher so wirken wie Beteiligte bei einem Happening. Sie selbst tragen da eine Zigarre, ja. Ähneln ein bisschen Groucho Marx, dem amerikanischen Filmkomiker. Das war bestimmt kein Zufall.
Ja, genau.
Das wirkt so, als würden Sie das Ganze nicht so wahnsinnig ernst genommen haben.
Damals. Doch, ernst genommen haben wir es schon. Aber da konnten wir dann nach dem halben Jahr, so lange dauerte ja die Untersuchungshaft, zu diesem Spiel mit autoritären Strukturen, wie es in der Studentenbewegung ursprünglich gewesen war, zurückkehren. Und konnten uns dann wieder diesem spielerischen Verhalten annähern. Und das ist so ein Ausdruck davon. Da bin ich auch sehr froh, dass es das Bild gibt oder dass es überhaupt so gewesen ist, dass hat uns auch sehr bestätigt vor der Geschichte, finde ich. Also, dass eben so eine gewisse Freiheit wieder möglich war. Und die Schwere der Tat war schwer, aber dass trotzdem noch so ein Spiel mit diesen Strukturen eben auch das beinhalten konnte. Und das hat es ausgedrückt.
Sie haben es in Ihrem Schlussplädoyer, das Sie für die ganze Gruppe gehalten haben,
ja,
dem zentralen Satz, gegenüber einer solchen Justiz verteidigen wir uns nicht, ja, auch politisch aber eingeordnet. Das war nicht nur einfach Spaß und Happening, sondern Sie haben Ihre Tat bzw. den Prozess auch vor einen Hintergrund gestellt von politischen.
Ja, natürlich. Ich habe für die Gruppe das Schlusswort geschrieben und habe das dann verlesen. Und das war ein politisches Statement. Natürlich, das war gegen die Situation, in der man jetzt leben musste, also im Gefängnis. Und dann das Gefängnis ist dann auch der kapitalistische Staat. Das Gefängnis ist auch die militärische Maschine, die den Vietnamkrieg forciert. Also das gegenüber all diesen Institutionen, die eben Gewalt ausüben, sollte das ein Aufruf sein zur sozialen Revolte. Ähnlich vielleicht wie bei dem hessischen Landboten 130 Jahre früher von Weidig und Büchner. Im Nachhinein würde ich das so als Kontext sehen.
Einer Ihrer Strafverteidiger war der spätere Bundesinnenminister Otto Schily.
Ja, Schily war der Verteidiger von Gunnar Enslin. Und Mahler war der Verteidiger von Andreas Baader. Und die Leute aus seinem Büro waren die Verteidiger von Horst Söhnlein und mir. Und Schily war ein sehr smarter Verteidiger und Mahler war auch sehr gut. Mahler hatte auch ein kulturelles Plädoyer gehalten, hat dann den Steppenwolf eingeführt, sozusagen als Zeuge von Hermann Hesse. Ich habe das erst viel später nachgelesen, dass der Steppenwolf gegenüber der Ungerechtigkeit der Welt auch in Furore kommt und dann sagt er einmal an der Schalier, man müsste das und das machen und von mir aus bringen ein Kaufhaus in Flammen und so. Das steht da in einem literarischen Zusammenhang mit anderen Beispielen und das hat ihn angetan und hat er dann quasi uns mit dem Steppenwolf zusammen auf eine Linie gebracht und gleichzeitig war also die Jugendbewegung, die Hippiebewegung war voll auf Hermann Hesse und wir waren also absolut modern. Das war natürlich ein schöner Bogen und macht ein schönes Gefühl.
Die Kaufhausbrandstiftung als Angriff auf die kapitalistische Konsumwelt, das ist ein wörtliches Zitat von damals. War das eher symbolisch gemeint oder haben Sie sich tatsächlich eine Wirkung davon versprochen? Also den Beginn von, ich weiß nicht, Klassenkämpfen einer Revolution in Deutschland. Haben Sie das als ein Fanal gesehen? War das so beabsichtigt oder hat es sich einfach aus dem Moment heraus erklärt?
Ja, das sollte ein Fanal sein, aber ob das jetzt, das war ja sowieso unser Punkt. Also wir wollten eben so weit kommen, etwas zu machen, was die anderen aufrütteln könnte. Allerdings hatten wir auch nicht damit gerechnet, verhaftet zu werden. Und wir kamen ja dann durch die Verhaftung in eine andere Realität des Gefangenen. Und dann mussten wir das propagandistisch darstellen. Ob die Wirkung von Brandsätzen so gewesen wäre, das kann ich natürlich nicht sagen. Das ist ja Spekulation. Aber ein Fanalcharakter hat es auf jeden Fall sein sollen.
Herr Broll, Andreas Bader und Gudrun Enslin haben im Lauf des Prozesses gestanden, die Brandsätze im Kaufhaus Schneider gelegt zu haben, also in einem der beiden Kaufhäuser auf der Zeil in Frankfurt. Allein, haben Sie gesagt, im Prozess. Und bis heute ist aber nicht klar, wer das Feuer im Kaufhof gelegt hat. Können Sie das beantworten, wer das getan hat?
Ja, also erstmal möchte ich dazu sagen, dass die Einlassung, wie das ja juristisch heißt, deshalb gemacht wurde, weil der Landgerichtsdirektor Zöbe, hieß er, glaube ich, schon etwas älterer Herr, der hatte Maler und Schilly signalisiert, sozusagen unter Kollegen, dass die Strafe sehr hoch ausfallen müsste wegen dieser Menschengefährdung und dass nur eine Anlassung oder irgendwie etwas von außen das mildern könnte. Und das könnte zum Beispiel ein Eingeständnis sein. Und dann hat er den Sitzungssaal uns, den Angeklagten und den Anwälten zur Verfügung gestellt, damit wir das ausdiskutieren konnten, weil wir waren ja immer daran, alles auszudiskutieren. Und das hat er sozusagen akzeptiert. Und da hatten wir eine Stunde oder anderthalb oder sowas Zeit und dann wurde das so beschlossen. Das andere Ihrer Frage ist eine mathematische Aufgabe. Also wenn zwei das da gemacht haben und wenn es vier waren, dann sind die zwei für das andere verantwortlich. Oder wie weit muss man zählen? Also so würde ich das beantworten.
Sie wollen sich da nicht ganz festlegen, was Namen angeht.
Naja, das ergibt sich ja von selbst. Ich stehe ja auch zu dem, was gewesen ist.
Das Urteil, wir haben eben schon über die Tat gesprochen, das Urteil lautete dann auf menschengefährdende Brandstiftung. 3 Jahre Zuchthaus, so hieß das damals, pro Person. Sie sind in die Revision gegangen als Gruppe und die Revision wurde nach einer Weile verworfen. Und zu diesem Zeitpunkt, als die Revision verworfen worden ist, haben sie alle sich abgesetzt. Alle außer Horst Söhnlein. Der hat seine Strafe, glaube ich, direkt angetreten. Andreas Bader, Gudrun Enslin und Sie selbst haben sich abgesetzt und sind in den Untergrund gegangen. Nur Ihre Wege haben sich getrennt. Sie auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite. War das für Sie keine Option, sich Bader und Enslin anzuschließen, die ja dann den radikalen Weg, einen auch mörderischen Weg gegangen sind?
Ich habe das dann so verstanden, dass dann irgendwie was Neues kommt, was selber wieder autoritär ist. Ich will mich jetzt nicht darüber erheben, dass ich nun der beste Anti-Autoritäre bin, aber ich habe das so empfunden. Und als wir dann in der Wohnung in Paris gelebt haben und dann wurde die Weiterfahrt beschlossen und so, da hatte ich dann so einen Impuls, dass ich das nicht machen kann. Und dann habe ich zu denen gesagt, dass es mir leid tut und ich verlasse sie. Also ich gehe da jetzt nicht mit. Und dann war er vielleicht ein bisschen gekränkt, aber er war vielleicht schon...
Andreas Bader?
Ja, nicht mehr so an mir interessiert, ich weiß es nicht. Oder er hat einfach auch ein schlechtes Gefühl gehabt. Es war ja auch eine Momentsituation und ich hatte vielleicht da auch nicht so viel zu sagen. Ich könnte dann jetzt kein agitatorisches Gedicht mehr verfassen oder ich könnte jetzt da keinen Spaß mehr mitmachen oder so. Ich hatte dann vielleicht auch keine Aufgabe und dann habe ich das aufgegeben. Bin dann in der Wohnung geblieben und die sind verschwunden.
Und Sie hatten auch nie wieder Kontakt mit ihnen?
Nee. Dann ist man in dem einen Land, der andere ist in dem anderen. Das ist kein Kontakt mehr zustande gekommen, ganz richtig. Dafür wurde ich auch später übel angegriffen, dass ich dann im Gefängnis auch keinen Kontakt mehr gesucht hätte und so. Aber ich habe das nicht gemacht.
Ihre Schwester ist diesen Weg mitgegangen, ja. Der anderen. Astrid Broll hat aber die Jahre immerhin überlebt. Das galt ja nicht für viele.
Ja, das war ihre Entscheidung und sie hat in dieser autoritären Strukturierung ihre Rolle gefunden, der RAF. So eine Gruppe muss ja auch irgendwie streng sein und das war ihre Entscheidung, ja. So wie es die Entscheidung all der anderen war, ja.
Wie ging es für Sie weiter? Sie waren dann eine ganze Zeit lang, 1-2 Jahre lang im Untergrund, also Sie waren ein gesuchter Straftäter, weil Sie ja eben die Haft nicht angetreten haben und haben in England gelebt. und zeitweise auch wieder in Deutschland. Und wie haben Sie das erlebt? Ich meine, wie ist das als gesuchter Mensch? Ich stelle es mir sehr ängstlich vor, auch sehr langweilig manchmal, weil man keine normalen Kontakte pflegen kann, oder ist das nicht?
Ja, ich hatte dann einen anderen Namen und versuchte auch so als Lebenskünstler, ich hatte dann so gewisse künstlerische Kreise kennengelernt, da habe ich dann ein bisschen mit dem zusammengelebt und versucht dann so eine Normalität zu leben. Und einige wussten es ja nur, dass ich es bin und die anderen wussten es ja alle gar nicht. Und so hat sich das in dem Jahr oder in den anderthalb Jahren so für mich dargestellt. Es war auch nicht so, dass man so stark gesucht wurde. Es hatte mir so einen fast privaten Charakter und es war unbefriedigend. Ja. Und am Schluss habe ich mich deshalb auch gestellt.
Haben Ihre Strafe angetreten, Ihre Haft angetreten und auch abgesessen?
Ja, ich wurde sogar, weil es ja eine Erststrafe ist, zur Bewährung wurde mir der Rest, also ein Drittel sogar erlassen. Ich bekam einen Bewährungshelfer und lebte dann in West-Berlin in einer der aus der Studentenbewegung entstandenen Wohngemeinschaften, die so ähnlich waren wie die Kommune 1, aber natürlich anders.
Wir reden über die frühen 70er Jahre, 71, 72, so in dieser Zeit etwa. Bevor wir zu dem nächsten, eigentlich deutlich längeren Lebensabschnitt kommen, hören wir noch einen Musiktitel, den Sie uns mitgebracht haben, wieder eine Soul-Legende. Was hat es damit auf sich?
Also das ist Sitting on the Dock of the Bay von Otis Redding von 1968. Sie müssen sich dann drei junge Leute auf einer Fahrt so um die Zeit 69 von München nach Frankfurt vorstellen, über die Schwäbische Alb. Einer fährt, eine sitzt vorne, eine sitzt hinten, das Radio läuft und plötzlich kommt Polizei, fährt irgendwie links vorbei. Dann kommt nochmal Polizei und dann werden die vorne beide unruhig und tauschen während der Fahrt die Plätze. Also die Frau geht ans Steuer, der Mann setzt sich nach rechts und ich sage, da vorne ist die nächste Ausfahrt. Dann machen wir da jetzt Pause und lassen die erstmal vorbeifahren. Wer weiß, was dann noch kommt. Und in dem Moment läuft das Lied. Und die beiden Personen sind Gudrun und Andreas, der dritte bin ich.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time.
Otis Reddings Welthit Sitting on the Dock of the Bay. Nicht etwa, wie man bei flüchtigem Hören meinen könnte, ein Lied über entspanntes Tagträumen mit Blick aufs Meer und die Schiffe, sondern ein Song über die Tristesse der Arbeitslosigkeit. Also ein politisches Lied eigentlich. Zu Gast heute in HR2 Doppelkopf Torwald Proll, politisch motivierter Kaufhausbrandstifter in den späten 60er Jahren. Danach international gesuchter Straftäter und nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe, ja, Buchhändler über 30 Jahre lang, 35 Jahre lang etwa. Im Hamburger Stadtteil Ottensen, früherer Arbeiterstadtteil, Teil von Altona, war für Sie als Buchhändler Ihre Arbeit eine politische Arbeit?
Ja, die war politisch. 1977 endet die außerparlamentarische Opposition für mich. Die RAF ist gestürzt, die sind tot. Die anderen politischen Gruppen, die sich aus der APO ebenfalls ergeben haben, die K-Gruppen, die ganzen Parteien sind auch am Ende. Im Grunde ist so wie ein Gewitterschlag ist das dann irgendwie vorbei. Und dann kommt die Traumzeit, wie Hans-Peter Dürr das in seinem Buch beschrieben hat. Dann kommt der politische Teil, das ist dann die Stadtteilkultur, der Regionalismus, Ökologie kommt schon auf. Und dann kommen die Buchläden und dann kommt die Utopie und Alltag im Sortiment. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage und das haben wir dann sozusagen 30 Jahre gestaltet, meine Frau und ich.
In all diesen Jahren gab es eine Unmenge an Filmen, Dokumentationen, Theaterstücken. Neulich auch diesen Bestseller von Frank Witzel, die Erfindung der RAF durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Haben Sie das alles gelesen oder gesehen?
Ja, einige habe ich gesehen. Einen fand ich gut, Bader, so hart musst du sein. Der hat mir gefallen. Das ist so eine Moritat im brechtschen Sinne. Und die endet auch ganz anders, wie in Wirklichkeit es war. Das hat mir gefallen. Und ganz zum Schluss habe ich jetzt noch die Verfilmung von Schlinks Roman Das Wochenende gesehen. Hat mir auch gefallen, dass da der Kämpfer seine Ehre behält.
Sie haben sich später nicht öffentlich zur Strategie oder zur Auflösung der RAF geäußert. Sie haben auch nicht zur Gewaltlosigkeit aufgerufen oder so, wie das andere gemacht haben. Sie haben sich sehr zurückgehalten. Warum haben Sie das getan?
Ja, es ging mich ja nichts an. Ich konnte mir auch kein Urteil erlauben. Man konnte es natürlich falsch finden oder es ist eben explodiert, wie ich vorhin gesagt habe. Aber es wird ja auch mit einem hohen Preis bezahlt. Und was soll ich da sagen? Jeder ist irgendwie auch für sich verantwortlich, was er tut. Und die Folgen kommen eben auch zu dir. Und ich war auch froh, dass ich nicht dabei geblieben war. Also ich habe mich auch als jemand empfunden, der den bewaffneten Arm, der mich gar nicht erreicht hat, aber den ich überlebt habe, gesehen.
Fühlen Sie sich in irgendeiner Weise mitverantwortlich für das Entstehen der RAF?
Nein.
Empfinden Sie Schuld oder Reue?
Nein.
Stolz?
Naja, ich stehe zu dem, was ich gemacht habe. Ich habe das auf, das habe ich schon manchmal gesagt und ich fand es ja auch mutig. Ich habe das so als Wirklichkeit empfunden und als persönlichen Wunsch, die Wirklichkeit so anzunehmen. Und ich finde, das war eine Aktion, die war eine Herausforderung für alle.
Haben Sie heute im Alter von 75 Jahren eine positive politische Utopie?
Ja, die findet man nur in den Sachen, die geschrieben wurden, was utopisches Denken oder utopische gesellschaftliche Vorstellungen sind. Ne? Also die schon früher beschrieben wurden. In unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation kann man sie nicht finden. Die Zukunft einer Illusion oder die Illusion einer Zukunft, wie Sigmund Freud das beschrieben hat. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt eine Utopie nenne von Fourier oder von Bakunin oder irgendjemand. Also das wird nicht eintreten, weil die menschliche Begierde ist so groß und die Zerstörungswut ist so groß, die wird immer alles in den Schatten stellen.
Das war der heutige Doppelkopf in HR2 Kultur. Die Sendung geht zu Ende mit dem Titel Sky Lounge, den Sie uns mitgebracht haben von, das muss ich ablesen, Dal Paran und Yang Jung-Yu. Eine Filmmusik aus dem koreanischen Thriller A Bittersweet Life von 2005. Ein bittersüßes Leben, das klingt sehr nach Bilanz. Damit möchten Sie sich verabschieden?
Ja, es war so, dass mein Sohn, der sich für die Filmmusik sehr interessiert hat und ein großer Liebhaber ist und viel darüber weiß, hat mir zu meinem 70. Geburtstag einen Sampler geschenkt, wo eben dieses schöne Stück drauf ist. Und dieses Stück hat so einen leichten Klang, wie eine Wolke, die vorbeizieht. Und das hat mich so gefreut. Und das ist so ein vorübergehendes Ereignis wie unser Gespräch.
Zu Gast war Torvald Proll. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Oestreicher. Danke fürs Zuhören.